Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Wer jetzt sein Boot nicht im Wasser liegen hat, hat ein Problem. Denn es ist Mai, die Sonne scheint, der Wind weht ordentlich und es gibt eigentlich keinen Grund mehr, nicht loszusegeln. Außer wenn was mit dem Boot nicht stimmt. Und genau diesen unglücklichen Bootseignern wollen wir heute ein bisschen Hilfestellung geben. Und zwar mit Sven Walter, Bootsbauer von Beruf und Mann für alle Fälle. Sven, du arbeitest bei der Firma von der Linden und kriegst mit, was bei der Wartung alles schieflaufen kann. Nenn doch mal die schlimmsten Fehler aus dem Winterlager.
Oh, ja, Tim, erstmal vielen Dank. Wo soll ich denn da anfangen? Das können natürlich tausende Fehler sein, aber ich beginne einfach mal mit dem, was wir immer so natürlich mitbekommen. Und zwar geht es dann darum, die Eigner, die schieben im Herbst ihre Boote aus dem Wasser ins Winterlager. Und so, und dann ist das ganze Ding erstmal vergessen. Dann kommen im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen raus, genauso wie du es eben schon gesagt hast. Und dann fällt denen ein, verdammt nochmal, ich habe da ein Boot, ich muss da ja noch was machen. Der Krantermin, der rückt immer näher und dann reicht meistens die Zeit nicht mehr aus, um irgendwie zum Beispiel Antifouling zu malen. Oder denen fällt dann ein, hey, ich wollte doch da noch ein Loch reparieren oder. Und dann muss es immer verdammt schnell gehen, auch natürlich mit der Materiallieferung und mit der Beratung. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was jedem passieren kann. Im Worst Case ist es dann sogar auch, dass dann das Wetter nicht mehr so gut passt. Jetzt haben wir natürlich Sonnenschein, wir haben adäquate Temperaturen. Aber es kann natürlich auch ganz anders aussehen. Im April haben wir ja auch schon oft nochmal Frost gehabt, Regen oder stürmische Winde, wo man einfach am Boot nichts machen kann.
Genau, es kommt auch immer darauf an, wo in Deutschland man wohnt. Also wir beide wohnen am weitesten voneinander entfernt. Ich an der Ostsee, du am Bodensee, beziehungsweise hast dein Boot am Bodensee liegen. War das eine Vilante 29, richtig?
Ist eine Vilante, gebaut auf der Schweizer Seite in der Wirtswerft, hat 29 Fuß umgerechnet, liegt hier am Bodensee. Ich bin glücklich und happy damit. Ich denke, es ist eine adäquate Größe auch hier für den See.
Sag doch mal, wie du als totaler Experte dein Boot wartest. Also was machst du mit deinem Boot, damit das im Frühjahr wieder vernünftig ins Wasser kommt?
Ich fange im Herbst schon damit an, mit der normalen Wartung. Ich habe Zeit, der Krantermin, der hängt mir nicht im Nacken. Ich kann schon viele Arbeiten im Herbst machen, zum Beispiel Antifouling streichen oder. Ich kann mir das Wetter aussuchen, ich kann mir meine persönliche Zeit dafür aussuchen, ich kann mir die Zeit dafür auch nehmen. So, und dann beginne ich meistens unten am Boot mit dem Antifouling.
Ach, na, du arbeitest dich immer von unten nach oben.
Ich arbeite mich von unten nach oben. Mit anderen Worten, das Schlimmste zuerst. Ja, weil machen wir uns nichts vor. Es macht überhaupt gar keinen Spaß, über Kopf irgendwo am Boot was zu machen. Und von daher fange ich mit dem Schlimmsten an. Wie gesagt, mit dem Antifouling. Der Bodensee ist ja Trinkwassergebiet und von daher fahre ich auch mit einem biozidfreien Antifouling durch die Gegend. Die biozidfreien Antifoulings, die haben natürlich auch den Vorteil, dass man einen größeren Zeitraum hat, wann das Boot wieder ins Wasser gelassen werden muss. Hast du ein biozidhaltiges Antifouling, so steht meistens im Datenblatt, dass das Boot zwischen 4 und 8 Wochen dann nach der letzten Applikation ins Wasser gehen sollte. Das hast du bei dem biozidfreien weniger. Bei den biozidhaltigen Antifoulings, dort kann sich dann im Winter durch Luftfeuchtigkeit oder sonstiges eine Oxidschicht auf der Oberfläche bilden. Und somit verliert das Antifouling dann seine volle Wirksamkeit.
Ah, okay. Ihr habt ja am Bodensee auch einen Boots-TÜV. Ich glaube, als einzigen See Deutschlands. Erzähl mal davon.
Also eigentlich ist es in dem Sinne kein TÜV, sondern eine erneute Zulassung für den Bodensee. Und dort wird dann zum Beispiel gecheckt der allgemeine Zustand natürlich des Bootes. Die Sachverständigen gucken beim Segelboot logischerweise auch auf die Wanten, auf das Rigg. Dann natürlich die ganze Sicherheitsausrüstung, die dazu gehört, sprich die Schwimmwesten, dass die gewartet sind, dass auch genügend Rettungsmittel an Bord sind, dass du, wie nennt sich das, Rettungsboje U-förmig, beziehungsweise hier hinten am Heck, dass du so einen Rettungsring hast, sowas wird geprüft, dann natürlich auch die Notflagge, Beleuchtung und, bis hin zum Motor. Die sollten emissionsarm sein und das wird dann dementsprechend auch geprüft. Und dann bekommst du deine Plakette, das ist dann wieder für 3 Jahre gültig und damit kannst du wieder über den See tuckern.
Wie ist es denn am Bodensee eigentlich? Ihr seid da unten relativ streng, nicht ganz zu Unrecht, mit E-Motoren. Glaubst du, dass es irgendwann kommt, dass eine Gesetzeslage durchgebracht wird, dass gesagt wird, auf diesem See nur noch E-Motoren?
Ich glaube, vorgestern hatte ich sogar noch einen Flyer bei mir im Briefkasten. Großes, schönes Titelbild. Da war ein schönes Boot von vorne aufgenommen mit so Widderhörnern dran und unten drunter stand sowas wie Sündenbock Wassersport. Ja. Und zwar ging es darum, es ist mehr oder weniger so ein Aufklärungsflyer und was die Emissionen von Bootsmotoren betrifft und. Ja. Irgendwo, ganz genau weiß ich es nicht, aber irgendwo ist im Gespräch, dass hier am Bodensee, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung ins Leben gerufen werden soll von 15 km/h maximal, momentan ist sie bei 40 km/h. Aber ja gut, die meisten, die wehren sich natürlich dagegen und es gibt ja auch Studien darüber, dass manche Motoren beziehungsweise Boote weniger Treibstoff verbrauchen, wenn die in Gleitfahrt sind. Jetzt spreche ich von den Motorbooten, statt in der Verdrängerfahrt. Mit den Elektromotoren, das ist natürlich oder das kommt hier am See auch immer mehr und mehr, wie auch an anderen Binnenrevieren. Bei mir ist es so, ich habe einen alten Einzylinder-Diesel an Bord. Das ist wie, ja, ist wie Treckerfahren. Aber solange das Ding läuft, bleibt das Ding einfach an Bord. Sollte der irgendwann mal einen Geist aufgeben, dann werde ich natürlich auch über einen Elektromotor nachdenken. Die Umrüstung ist ja heutzutage auch weniger das Problem. So, und dann hast du einfach weniger Probleme mit Servicewartung, möglichen Reparaturen. Okay, du hast natürlich die Akkus, brauchst dafür aber auch keinen Diesel mehr. Der Dieseltank kann raus. Du musst keinen Ölwechsel mehr machen. Impellerwechsel brauchst du eigentlich auch nicht mehr. Und bei einer Bootsgröße, wie ich sie habe, ist das natürlich alles durchaus auch elektrisch machbar.
Ja, auf jeden Fall. Womit wir wieder bei der Wartung sind, du hast nämlich Impellerwechsel und Ölwechsel gesagt. Wie oft sollte ich das machen und woran erkenne ich denn, dass zum Beispiel mein Impeller nicht mehr so richtig funktioniert?
Ja, also das Problem ist ja eigentlich zum Beispiel bei den Segelbooten, dass die Motoren auf keine große Anzahl von Betriebsstunden kommen. Das ist einfach so. Wenn ich mal so zurückblicke.
Die stehen sich kaputt, ne?
Die stehen sich mehr oder weniger kaputt. Wenn ich zurückblicke bei meinem Boot, ich nehme es mal wieder als Beispiel. Ich habe einen Dieseltank von 25 Liter, habe das Boot jetzt seit 3 Jahren. Ich glaube, den Tank habe ich noch nie richtig leer gefahren. Immer nur mal ein paar Tropfen wieder aufgefüllt. Ich glaube, ich würde mal schätzen, dass ich irgendwo, seitdem ich das Boot habe, auf Betriebsstunden komme von vielleicht 30 Stunden oder so. Und aus diesem Grunde, ich würde einfach empfehlen, bei Segelbooten einmal im Jahr einen Ölwechsel, einmal im Jahr auch den Impeller zu wechseln.
Und was ist zum Beispiel mit Tankreinigung? Also wenn du jetzt seit 3 Jahren immer den gleichen Diesel da drin hast und den nur so ein bisschen erweiterst und noch ein bisschen neuen reinschüttest, aber Diesel wird ja auch schlecht und setzt Partikel ab und so. Und das sammelt sich da, wird eventuell angesogen, ist ja auch Mist.
Ja, da sprichst du auch so von dieser Dieselpest. Wie so manchmal heißt. Also mein Wissensstand ist, dieser herkömmliche Diesel, den du so an der Tankstelle bekommen kannst, der hat eine Lagerfähigkeit von roundabout 90 Tagen. Ab da muss man damit rechnen, dass er langsam anfängt zu flocken. Deswegen sind die Marinediesel, die du so an der Bootstankstelle bekommen kannst, die sind von der Qualität her nochmal anders aufgebaut. Die haben irgendwelche Additive noch mit drin. Das spiegelt sich natürlich auch irgendwo im Preis nieder.
Ja, genau. Kostet halt über 2 Euro, ne?
Die sind aber dafür auch länger lagerfähig, sprich auch im Tank. Nichtsdestotrotz habe ich bei mir im Tank aber auch nochmal ein Additiv mit drin, der die Haltbarkeit des Diesels nochmal ein bisschen verlängert. Irgendwann ist es natürlich so, da einmal auspumpen, Tank reinigen und wieder neu tanken.
Machst du das auch?
Ich versuche mir das zu sparen. Ich schraube regelmäßig oder einmal im Jahr den Inspektionsdeckel auf, guck einfach mal in den Tank rein und da kann ich ja sehen, ob sich unten am Grund von dem Tank irgendwas abgesetzt hat oder nicht.
Okay.
Prinzipiell dieser Schlamm, das ist ja kein Problem, sofern das Wetter ja gut ist. Der Motor, der läuft einfach, da wird nichts angesogen. Das Doofe ist, kommt man mal in schwere See und man hat dann ein Anlegemanöver vor sich, dann ist das ganze Geplörre natürlich irgendwo aufgemischt, dann wird es angesogen, verstopft den Filter und dann, wenn man es nicht gebrauchen kann, dann steigt die Maschine aus, weil die einfach keinen Sprit kriegt.
Ja, es ist immer so auf See. Also der Mist kommt ja immer dann, wenn du eh schon Mist am Dampfen hast, ne? Muss man ja klar sagen. Also du bist eh schon in einem Sturm und dann verlässt du dich auf deinen Motor und dann springt das Ding nicht an wegen des Sturms. Ist ja verrückt immer, ne?
Ja, richtig, richtig. Wie gesagt, kann man natürlich vorbeugen. Ich habe bei mir natürlich keinen Inspektionsdeckel im Tank. Ich schraube einfach immer den Geber aus, den Tankgeber. Und dann kann ich natürlich wunderbar reingucken. Wie gesagt, ich habe ja nur einen kleinen 25-Liter-Tank, da ist das alles noch recht überschaubar. Ja, auch beim größeren Tank bin ich überzeugt, da kann man auch mal reingucken.
Diese Additive für den Diesel, ne, würdest du dir jedem empfehlen? Und hättest du vielleicht eine Firma, eine Marke, wo du sagst, da weiß ich, dass die hundertprozentig gut ist?
So dieses ganze Thema Motor, Kraftstoff. Ich habe zwar irgendwann mal gelernt, aber es ist eigentlich nicht mehr so mein Core-Business, so ungefähr. Sicherlich gibt's im Yachtshop irgendwelche Additive, die sehr gut geeignet sind. Ich glaube, es gibt 2-3 hauptsächliche Hersteller von so etwas, was vielleicht weniger gut geeignet sind. Das sind die Additive aus dem Baumarkt. Ich weiß es nicht. Die erfüllen vielleicht ihren Zweck. Ob die jetzt für einen Bootsmotor geeignet sind, das kann ich dir aber leider nicht sagen.
Okay. Deine Expertise ist eigentlich auch sowas wie Beschläge montieren oder kleben und sich um diese ganzen Sachen kümmern. Gib uns ein paar Tipps, also uns Bootseignern, so Typen wie mir, die gerne segeln, aber eigentlich jetzt keine Freaks sind und sich 365 Tage um ihr Boot kümmern wollen.
Ja, zur Wartung eines Bootes gehört natürlich auch das stehende Gut, das laufende Gut. Und wo geht das laufende Gut durch? Meistens durch irgendwelche Blöcke oder irgendwo wird es festgemacht. Sprich, du hast auf dem Segelboot meistens auch Winschen. Auch die Winschen würde ich spätestens alle 2 Jahre einfach mal zerlegen, reinigen, neu fetten mit einem entsprechenden Winschenfett, das ist dann seewasserbeständig. Und selbiges gilt natürlich auch für Blöcke oder Curryklemmen oder. Auch da gibt es entsprechende Sprays zum Beispiel mit Teflonbasis. Auch da kann man natürlich die Beschläge entsprechend pflegen und warten.
Und du sagst echt alle 2 Jahre?
Ja, spätestens. Spätestens. Je einfacher das laufende Gut natürlich durch die Beschläge gehen kann, desto einfacher ist es natürlich für den Segler selber. Es sei denn, du hast Elektrowinschen, wo du nur noch einen Knopf drückst, da merkst du das natürlich nicht so.
Ich habe es immer wieder erlebt, dass Beschläge natürlich auch ausgetauscht werden müssen oder auch einfach kaputt gehen. Und da bist du der Experte und da hast du auch ein paar Tipps für uns, worauf ich unbedingt achten muss, wenn ich so einen Beschlag neu anbaue.
Genau, also es geht ja nicht nur um das Auswechseln, sondern auch mal das Neusetzen von Beschlägen, weil man im Laufe der Zeit gedacht hat, Mensch, an der Stelle könnte ich doch noch eine Rolle
brauchen.
Oder möglicherweise auch noch mal eine Mitschiffsklampe oder sonst was. Wenn man den Beschlag austauschen möchte, dann geht das ja relativ einfach. Möchte man meinen, die alten Schrauben raus, neuen Beschlag nehmen und wieder in die gleichen Bohrlöcher reinsetzen. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Es kann natürlich auch passieren, dass einem die Arbeit erschwert wird. Sprich, wenn die Werft irgendwo zum Beispiel Aluplatten ins Laminat eingesetzt hat, man geht dort oder es sind Edelstahlschrauben dann in den Aluplatten eingesetzt. Zusammen mit einer kleinen Undichtigkeit und Seewasser kann das Ganze anfangen zu korrodieren. Dann bekommt man die Schrauben nicht los, man muss es ausbohren, der Bohrer verrutscht. Und. Also es gibt da 1000 verschiedene Sachen, was einem da passieren kann. Und was so ein, die Zeit von so einem Beschlagswechsel doch deutlich in die Länge ziehen kann.
Ja.
Wichtig ist natürlich immer, dass die Beschläge richtig eingedichtet sind. Wir machen sowas immer gerne mit Epoxy. Es sei denn, man geht davon aus, dass die Beschläge regelmäßig mal demontiert werden müssen oder gewechselt werden müssen aufgrund von Beschädigungen. Das sind einfach Erfahrungswerte. Mhm. Epoxy ist natürlich wunderbar für solche Sachen. Eben hatte ich schon gesagt, zum Beispiel eine Mittschiffsklampe, die dann gesetzt wird. Bedauerlicherweise machen viele Hersteller dann von innen nochmal sowas wie eine Innenschale in das Boot, sodass man nicht unbedingt mit metrischen Schrauben arbeiten kann, mit einer Kontermutter. Das funktioniert dann nicht. Man kommt von unten einfach nicht dran, was ja. wir dann schon öfters gemacht haben. Wir haben solche Sachen einfach mit Epoxy in das Deck reingeklebt.
Oh wow.
Dass du nur mal eine Vorstellung hast, wenn du eine Schraube nimmst, beispielsweise mit einem Durchmesser M8 und einer Gewindelänge von ca. 10 mm, dann brauchst der Erfahrung nach eine Last von ungefähr 800 Kilo, um diese Schraube wieder aus der Verklebung rauszureißen.
Mhm.
Aber wenn du jetzt vier Schrauben zum Beispiel an so einer Klampe hast und die Bolzen auch vielleicht ein bisschen länger sind als 10 mm, da bist du schon leicht bei Gewichten von 2, 3, 4 Tonnen, die nötig sind, um den Beschlag wieder rauszureißen. Von daher ist das eine wunderbare Lösung, auch einfach mal Beschläge festzukleben.
Mhm.
Ja, und das Ganze kannst du dann mit einem entsprechenden Epoxy machen. Das Ganze ist dann angedickt. Mhm. Wenn du jetzt eine Sandwich-Konstruktion hast, solltest du ohnehin mit Epoxy arbeiten. Dort wird dann das Kernmaterial circa einen Zentimeter entfernt, mit Epoxy aufgefüllt, weil du sonst einfach die Schrauben oder mit den Schrauben das Sandwich-Material platt drücken würdest. Ne? Also auch dort wird dann mit Epoxy gearbeitet.
Wenn du jetzt sagst, wir machen das, heißt das ihr von der Linden, ihr fahrt dann irgendwo hin und macht das und repariert den Leuten die Boote selber? Also kann man euch bestellen?
Also bestellen kann man uns sicherlich, aber nicht für solche Arbeiten.
Ah, okay.
Genau.
Okay.
Also Hintergrund ist, wir sind sowas wie technischer Großhandel. Wir sind sowas wie man kann fast sagen, ein Baumarkt für alle, die was am Boot machen wollen, es warten wollen, pflegen wollen oder möglicherweise auch einfach ein neues Boot bauen wollen. Wir sind auch insgesamt aktuell 5 Anwendungstechniker, die man auch mal mit Fragen belästigen kann. Ja, wir sind bemüht, auch auf alles eine Antwort zu geben oder eine Antwort zu finden. Es gibt natürlich manche Sachen, die wissen wir auch nicht immer aus dem Stegreif. Ja. Wir wollen einfach schnellstmöglichst Antworten liefern. Das ist der Job von uns Anwendungstechnikern. Aber wir sind jetzt keine Werft. Auch wenn es manchmal bei uns aussieht wie eine Werft. Wir machen aber auch Schulungen, wie zum Beispiel für die Berufsschule in Nordrhein-Westfalen. Die macht bei uns einen Kunststoffkurs.
Ah, spannend, ja.
Für solche Sachen haben wir eine Werkstatt. Die wird natürlich auch dafür genutzt. Egal welches Produkt oder wann immer wir ein neues Produkt ins Sortiment aufnehmen, das wird vorher von uns Anwendungstechnikern getestet. Wir prüfen vieles. Super. Letztendlich, oder oftmals ist es so, dass irgendwie jeder von uns hat natürlich auch sein privates Projekt. Das kann ein Boot sein, das kann ein Liegefahrrad sein und sowas wird dann natürlich auch in der Werkstatt entweder gebaut oder repariert oder umgebaut.
Sag mal, und wenn ich jetzt ein Problem habe, ne, klar, ich habe jetzt deine private Handynummer, aber die kannst du nicht rausgeben. Wie würden die Leute euch denn erreichen?
Entweder bei uns über die Webseite, dort findet man auch einen Reiter mit Team. Und da kann man sich den entsprechenden Anwendungstechniker oder sogar auch unseren Vertrieb, Einkauf etc. kann man alles erreichen. Dort hat man dann die entsprechenden E-Mail-Adressen, die Durchwahlnummern per Telefon. Also von daher, das sollte kein Problem sein, uns in irgendeiner Form dann erreichen zu können.
Ich habe noch eine Frage zum Umweltschutz, was bei mir persönlich das so wichtig ist. Und ich wohne ja an der Ostsee und sehe aber, wie die Ostsee sich natürlich auch verändert und wie es jetzt mittlerweile keine Dorsche mehr gibt zum Beispiel.
Yeah.
Was können wir alle tun, um die Umwelt mit unseren Booten weniger zu belasten? Und was tut ihr von eurer Firma aus, damit ihr sagt, bitte kauft zum Beispiel gewisse Produkte nicht mehr oder kauft andere Produkte oder benehmt euch anders? Oder was gibt's da von eurer Seite aus, damit wir diese Umwelt nicht weiter so zerstören, wie wir es im Moment machen?
Ja, also da möchte ich erstmal anfangen mit dem Bau von so einem Boot.
Mhm.
Die meisten, das ist natürlich irgendwo Polyester-GFK oder auch Stahl, Aluminium oder sonst was. momentan geht es, oder der Trend, der geht mittlerweile natürlich auch zu biobasierten Material. Ja, vorstellbar ist in dem Bereich zum Beispiel ein biobasiertes Epoxyharz mit nachhaltigen Fasern. Wir haben momentan zum Beispiel Flachsfasern im Sortiment, ja, die wunderbar funktionieren. Es gibt auch manche Werften in Deutschland, die daraus auch schon recht erfolgreich gute Boote bauen können. Wir experimentieren aber des Weiteren auch noch mit anderen natürlichen Fasern herum, und da wird sich möglicherweise auch noch vieles tun.
Auf jeden Fall. Ich hatte gerade jemanden hier zum Podcast, der mir erzählte von recycelbarem Alu. Ja, auch super, super Idee. Daniel Rösner, den viele kennen von Cobra 11, das ist der Kommissar da, der sich gerade dafür einsetzt und auch tolle Ideen hat. Also es tut sich was, ne? Langsam.
Genau. Dann kann man natürlich auch wieder ganz nachhaltig zurückgehen und wieder Boote aus Holz bauen. Und da gibt es natürlich auch Baumethoden, wie zum Beispiel formverleimte Rümpfe, was einem GFK-Rumpf eigentlich in keinster Weise nachsteht. Im Gegenteil, die können sogar leichter sein. Aber da gibt es 1000 verschiedene Sachen. Aber was der handelsübliche Bootsfahrer in erster Linie natürlich machen kann, ist dafür Sorge zu tragen, dass so ein Boot einmal von oben dicht ist, von unten dicht ist. Nicht nur wegen der Wasseraufnahme, sondern irgendwo muss das Wasser, was aufgenommen ist, muss ja auch irgendwo hin. Mhm. Sprich, die sachgerechte Entsorgung von Bilgenwasser, möglicherweise auch Öle, die aus dem Motor rausgetropft sind. Dann geht das natürlich auch noch weiter über das Anti-Fouling. Ich denke, Anti-Fouling ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja, weißt du, Tim, auf den Messen kommen die Leute immer zu uns an und sagen, du, ich brauche Farbe für untenrum, was kostet das? Ja, aber so einfach ist es einfach nicht. Was man da natürlich auch erstmal wissen muss, ist, wie schnell ist das Boot, welchen Farbwunsch hat man, wo fährt das Boot, wie sind die Fahrtgewohnheiten. Wenn du zum Beispiel ein kleines Motorboot hast, was du 2 Wochen in Kroatien für einen Urlaub brauchst, da brauchst du nicht unbedingt einen Anti-Fouling-Anstrich. Das muss nicht unbedingt sein. Ne? Ist es allerdings ein dauerhafter Wasserlieger, dann ist das vielleicht was anderes. Und dann muss man natürlich auch noch die gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigen. Ja, gerade ist jetzt nicht ganz bei dir in der Nähe, aber der Ratzeburger See, dort sind meines Wissens gerade mal 8 Anti-Foulings zugelassen, alles nur biozidfrei, andere dürfen dort nicht verwendet werden.
Was hältst du denn von diesem Copper-Coat? Das ist ja eine neue Art von Anti-Fouling, irgendwie auf Kupfer basierend. Was hältst du davon?
Neu ist das ja überhaupt nicht. In den Jahren, wo es noch überhaupt gar kein Anti-Fouling gab, also sprechen wir jetzt mal 1700 oder 1800, da wurden ja unter die alten Segelboote wurden Kupferplatten genagelt, um Bewuchs zu verhindern. Ja, beziehungsweise es war eine bewuchshemmende Wirkung durch das Kupfer.
Genau, du hast es halt auch leichter abgekriegt als von Holz.
Ja, Kupfer hat natürlich auch irgendwo nochmal so eine Eigenart, dass es Bewuchs töten kann. Und das ist eigentlich die Grundlage für die modernen biozidhaltigen Anti-Foulings. Und das Copper Coat beispielsweise, das ist ja nichts anderes als ein salopp gesagt Kupferpulver, Kupferadditiv, welches mit Epoxy mit untergemischt wird. Das ist dann hart, abriebfest, das kann gerollt werden. Ich möchte eher behaupten, es ist eine bewuchshemmende Wirkung. Die kann man erzielen, aber es setzt natürlich voraus, dass die Oberfläche regelmäßig angeschliffen wird. Das heißt, du wirst mit deinem Boot bei einem solchen Anstrich wohl jedes Jahr dennoch aus dem Wasser müssen.
Ach, okay.
Dann muss es neu angeschliffen werden, dann ist es wieder wirksam. Auch bei dem hast du natürlich das Problem, dass sich eine Oxidschicht bilden kann. Wie das jetzt genau mit dem Coppercoat sich verhält, das ist macht ja ein Marktbegleiter von uns, das kann der sicher besser beantworten. Wir hatten früher zum Beispiel bei unserem West-System gab es ein Kupferadditiv, was man mit untermischen kann. Der Effekt war der gleiche, nur dieses Kupferadditiv ist mittlerweile aufgrund der Biozidverordnung aus dem Sortiment verschwunden. Wenn du ein Unterwasser-Anstrichsystem haben möchtest, dann kannst du differenzieren zwischen einer Anti-Haftbeschichtung, das sind dann meistens silikonbasierte Geschichten, dann einer Bewuchshemmung, das wäre dann zum Beispiel ein in Epoxy gebundenes Kupferadditiv, oder einen richtigen Bewuchsschutz, das wäre dann ein Anti-Fouling, und hier hast du dann biozidhaltig oder biozidfrei. Und welches dann das Richtige für dich ist, das würde ich einfach anhand dessen machen, was für ein Bootstyp du hast, welche Fahrgewohnheiten du hast, wo der Liegeplatz ist und.
Kann ich euch auch anschreiben, also jetzt die uns zuhören, und genau sowas erfragen? Pass auf, ich habe das und das Boot in dem und dem Gewässer. Was würdest du empfehlen?
Ja, natürlich. Das gehört mit zu unserem tagtäglich Brot. Wir haben oder sind natürlich im regen Kontakt auch mit vielen Bootswerften. Das nicht nur deutschlandweit, sondern, ja, man kann fast sagen, sogar europaweit, beziehungsweise auch über die anderen Distributoren.
Mhm.
Und von daher haben wir schon so ein bisschen Erfahrungswerte, in welchem Revier welches Anti-Fouling zum Beispiel besser funktioniert, in welchem schlechter und was man nehmen sollte. Du hast zum Beispiel momentan, da spreche ich jetzt mal die Nordsee-Segler an, Bereich Jadebusen und so weiter. Da hast du ja verbreitet jetzt diesen australischen Röhrenwurm, der da ganz aggressiv unterwegs ist. Ich habe sogar schon gehört, ganz sicher bin ich mir nicht, dass er mittlerweile auch seinen Weg in die Ostsee geschafft hat und momentan auch ein bisschen an der Schlei wüten soll.
Ach was, ja, habe ich noch nicht gehört. Hm.
Ich habe es mal live gesehen, das war in Hooksiel, also direkt da in Jadebusen, wurde gerade ein Boot ausgekrannt, ich konnte es gar nicht fassen. Aber das sieht wirklich aus wie, ja, wie ein Korallenriff in 20 Zentimeter Länge, was sich da auf dem Bootsrumpf angesiedelt hat.
Verrückt.
Und wenn du sowas dann natürlich hast, dann kannst du dir vorstellen, dass der Energieverbrauch enorm hoch ist, um das Boot zu bewegen. Der Eigner, der da mit diesem Korallenriff quasi in die Werft gekommen ist, der erzählte mir, der ist in Wilhelmshaven los und dann bis Hooksiel. Das ist ja keine große Strecke, aber er hat fast den ganzen Tag gebraucht und ist maximal auf 2 Knoten gekommen, obwohl die Maschine irgendwo schon fast bei Höchstdrehzahl war.
Ja, das ist dann aber auch extrem. Ne?
Ja, ja, ja. So, wenn du solche extremen Sachen hast, da hilft natürlich auch wirklich meines Erachtens entweder so eine Anti-Abbeschichtung, wo du so eine Geschichte gut wieder runterkriegst, oder du musst dir irgendwie was überlegen, so ein Anti-Fouling und dann möglicherweise, ich bezeichne es als Biozidklatsche, dass man da wirklich etwas Harten entgegenwirken kann.
Zum Schluss, wir sehen alle so eine Umweltveränderung natürlich. Also wir hatten jetzt hier an der Ostsee vor 1,5 Jahren so einen ganz schlimmen Sturm, der hast du mitgekriegt. Ne?
Auch davon habe ich gehört, ja.
Ja. Wie kriegt ihr das mit und wie reagiert ihr da drauf als Firma? Kann man da überhaupt drauf reagieren?
Wir bekommen solche Sachen natürlich erst mit, wenn es schon passiert ist. Aber meistens dann, wenn uns irgendwelche Leute anrufen und sagen, du, ich habe da relativ günstig ein Boot kaufen können. Da muss aber ein bisschen was repariert werden. Was muss ich kaufen? Was brauche ich am Material? Womit muss ich rechnen? Wie viele Arbeitsstunden und wie gehe ich da am besten voran? Das ist dann so eine Sache, was wir dann immer mitbekommen. Manchmal hast du natürlich Sachen dabei, wo du sagst, nee, komm, tut mir leid, brauche ich dir gar kein Angebot schreiben, die Materialkosten übersteigen deutlich den Wert des Bootes. Lass es einfach. Sowas kommt auch ab und zu mal vor. In den meisten Fällen ist es aber machbar und rettbar.
Okay. Sven, vielen Dank. Ich weiß, dass viele, die uns zuhören, denken, oh Gott, genau so einen Typen bräuchte ich an meiner Seite. Und ich wünsche euch von der Linden viel Erfolg, auch viel schöne Boote, an denen ihr schöne Dinge erarbeiten und weiterarbeiten könnt. Und immer eine Handbreit.
Ja, vielen Dank.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.